bin an allem schuld.
Radio frei.
Herzlich willkommen zur Sendung Osmose. Osmose bringt euch Beiträge verschiedener Radios auf die Ohren in der folgenden Stunde. Und so gebe ich jetzt einen kurzen Überblick, was es denn eigentlich zu hören gibt. Beginnen werden wir mit Radio Tübingen. Überschrieben Daniel Lücking, Bevölkerung und Kommunen. Vorbereitung auf den Kriegsfall. Kongress der Informationsstelle Militarisierung 2025. Anschließend wenden wir uns den Überfall auf Venezuela durch die USA zu. Es gibt ein Interview mit Tobias Lambert zu Venezuela von Radio NPLA aus Berlin. Es folgt ebenfalls vom gleichen Radio der Angriff auf Venezuela und die Rückkehr des offenen Imperialismus. Der letzte Beitrag zu diesem Thema Imperialismus versus Völkerrecht zum Angriff der USA auf Venezuela. Ein Beitrag von Radio Marburg, RUM, 90,1 MHz. Den Abschluss bildet ein Beitrag von den Nachdenkseiten ebenfalls zu diesem Thema. Ich hoffe auf einen guten Empfang und nun Bühne frei für Radio WWTU Tübingen.
So, wo gehe ich denn jetzt in die Übertragung? Da bin ich. Super. Nicht wundern, ich weiß, wo ich hier bin und ich weiß, dass ich gerade nicht in Freiburg bin und auch nicht in anderen Gegenden. Ihr seht, ich habe jetzt schon einige Male vorgetragen zu dieser ganzen Geschichte, nämlich zum, ich muss dich korrigieren, das ist nicht das Grünbuch Deutschland, sondern das Grünbuch Zivil-Militärische Zusammenarbeit 4.0 im militärischen Krisenfall. Eine Situationsbeschreibung, Analyse und Handlungsempfehlungen. Wie kam es zu diesem Grünbuch? Wir haben da einiges an Kritik bekommen und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Tobias Rache, weil der hat die als Erste so ein bisschen entgegengenommen und also, dass ich jetzt hier auf dem Podium sitze, weil er sagte, Mensch, ich kriege die Kritik, wie kann man an sowas mitarbeiten und mitwirken aus dem parlamentarischen Bereich? Und das ist mir bei Vorträgen auch immer mal wieder von einzelnen Menschen gespiegelt worden, deswegen gehe ich als Erstes auch mal darauf ein. Was ist ja dieses Grünbuch? Es ist entstanden im Zukunftsforum Öffentliche Sicherheit e.V. Das ist ein Verein, den haben Bundestagsabgeordnete einmal fraktionsübergreifend gegründet und haben gesagt, Mensch, wir brauchen eine Plattform, wo wir uns mit Sicherheitsthemen befassen können und zwar ohne, dass wir da gerade Parteipolitik großartig machen. Naja, kommt immer wieder ein bisschen was rein. Gibt es seit 2007. Und hat mehrere Grünbücher mittlerweile veröffentlicht. Da ging es teilweise um Pandemielagen und auch das Lagebild. Also wie kommen eigentlich Behörden zu einer Einschätzung, wie eine Situation ist und wie man entsprechend handeln muss. Oder wie sind die Bedarfe im Katastrophenschutz? Das sind eigentlich sehr gute Arbeitsdokumente. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass dieses insbesondere dieses Pandemiedokument viel adressiert hat, schon weit vor der Covid-Pandemie. Das ist ja wichtig, dass man auch solche Sachen mal vordenkt. Grünbücher sind eher so Arbeitspapiere, während Schwarzbücher meistens das schildern, was halt schon den Bach runtergegangen ist und Weißbücher das, was man imaginiert und gerne mal erreichen würde. Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht, dass André Hahn da in dem Herausgeberkreis steht. Es gibt diesen Beirat zum Zukunftsforum, der immer von Abgeordneten besetzt ist und Herr Krings hat das mal nett formuliert. Der Vorteil, dass man im Beirat sitzt als MdB, ist, man kriegt die Grünbücher vorher auch zu lesen. Die inhaltliche Arbeit wird organisiert durch den Verein und Da muss ich sagen, gefällt mir dieses letzte Grünbuch ZMZ 4.0 gar nicht so gut, denn da hat sich ja nicht nur die Bundeswehr reingezeckt, da hat sich auch der Verfassungsschutz reingezeckt und ich gehe gleich nochmal auf den Kreis der Erarbeiter näher ein. Warum ist André Hahn da trotzdem mit in die Herausgeberschaft reingegangen? Wir haben seit 2024, seitdem es um den Operationsplan Deutschland geht, immer wieder Anfragen bekommen von Journalistinnen und Journalisten, aber auch von Menschen aus der Zivilgesellschaft, die gesagt haben, wir wollen dieses Ding lesen, wir wollen diesen Op-Plan lesen. Und dann mussten wir immer sagen, ja, wir auch. Denn mit dieser Op-Plan-Geschichte ist wirklich das letzte bisschen an Glaubwürdigkeit aus dem Begriff Parlamentsarmee verschwunden. Denn kein Parlamentarier, kein gewählter Abgeordneter, zumindest so die offizielle Darstellung, hat bislang diesen Operationsplan einsehen dürfen. Nicht in der Geheimschutzstelle, nicht im Ministerium. Es wird vereinzelt über den Operationsplan gesprochen, aber er bleibt immer ein Mythos. Nachlesen konnte ihn noch keiner. Und dann gab es im September letzten Jahres eine Veranstaltung, wo die Arbeitsgruppen schon mal so Teilergebnisse zu diesem Grünbuch vorgestellt haben. Und mir wurde dann im November, Ende November, der Entwurf zugestellt. Und ich habe dann mit André Hahn gesprochen und gesagt, Mensch, das ist hochproblematisch, das Ding. Wie gehen wir damit um? Es wäre natürlich die Option gewesen, wir gehen nicht in die Herausgeberschaft. Und André Hahn steht da nicht mit drauf. Ich glaube, verhindert hätte das nichts. Und das haben auch schon die Vorträge heute gezeigt, wie weit diese Militarisierung momentan Früchte trägt und dass das eben auch die Tagesarbeit eines ganzen Ministeriums ist, mindestens eins, nämlich dem Verteidigungsministerium, aber dass da auch viele andere beteiligt sind. Und nachdem wir mit dem ersten Redigat da quasi durch waren, war klar, okay, hier lässt das Militär tief blicken. Also man kann reinschauen, was diese Pläne eventuell sind. Ich sage nicht, dass das der Operationsplan ist, weil auch ich kenne den nicht. Aber ich sage mal so, es ist ein sehr relevanter Teil des Operationsplans, da bin ich fest von überzeugt. Mir ist es relativ egal, wenn wirklich diese Planungen des Operationsplans zum Tragen kommen, im Baltikum oder in Finnland oder sonst wo, wo welche militärische Einheit aufgestellt wird. Das hat für mich in erster Linie erstmal nicht so viel Konsequenz. Aber was sich dann hier im Land abspielt, das hat viel Konsequenz. Und das ist über dieses Grünbuch nachlesbar. Und deswegen ist André Hahn auch unmittelbar nach dieser Veröffentlichung des Grünbuches damit in die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, naja, wenn ich daran mitgearbeitet habe oder wenn eben zumindest der Name da draufsteht, dann darf ich es auch kritisieren. Und so nutzen wir das auch seither. Und er ist im Grünbuch auch mit einem Zitat vermerkt, während alle anderen sich mehr oder weniger einig sind, rüsten, 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 hat er mit dem Zitat Zivilschutz, der überwiegend auf die Erfordernisse der militärischen Kriegsführung abgestimmt ist, hat diesen Namen nicht verdient. Das beste Argument dafür, grundsätzlich Frieden anzustreben, ist auch die lange Mängelliste im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes im Inland. Also während man immer behauptet, die Bundeswehr sei kaputt gespart, muss ich sagen, ist es im Katastrophenschutz eigentlich real der Fall. Also dem THW brechen die Unterkünfte zusammen, wo sie ihr Materiallager haben. Es muss alles irgendwie neu gebaut werden. Es ist alles nicht auf Männlein, Weiblein, Diversität abgestimmt. Also im Katastrophenschutz sieht es schon echt nicht gut aus, vor allen Dingen, wenn dann irgendwelche Katastrophen kommen. Und im Grünbuch selbst geht es dann allerdings darum, ja, wie dieser Katastrophenschutz noch weiter belastet werden soll. Und genau das ist der Grund, warum wir dann gesagt haben, nee, wir müssen darauf hinweisen, dass das so nicht stattfinden kann. Und deswegen heißt der Vortrag auch sonst, dass wir uns, oder heißt auch sonst Militarisierung im Katastrophenschutz, nein. Also wir wenden uns wirklich dagegen und zeigen anhand des Grünbuches auf, was dort droht. Über den Operationsplan Deutschland haben wir ja schon gesprochen, aber ich habe hier nochmal das Booklet dazu in der kompletten Ausdehnung. Ja, besser wird das nicht. Das ist das, was in die Öffentlichkeit gegeben worden ist und fragt den Staat hat noch ein bisschen mehr rausgeklagt und danke für deine Fleißarbeit, das aus den Interviews zusammenzutragen. Aber es bleibt leider ein Mythos, dass dieser Op-Plan irgendwie nachvollziehbar ist. Ja, und da arbeiten die Militärs eben sehr intensiv dran. Und das ist auch der weitere Vorteil dieses Grünbuches. Von der Bundeswehrseite verschwindet so schnell alles Mögliche. Wer da regelmäßig sich mit auseinandersetzt, findet heute irgendein interessantes Dokument, speichert sich den Link und schon morgen hat er das Problem, dass er es noch nicht mal über die Wayback-Maschinen rekonstruieren kann. Das ist dann einfach weg, weil die Bundeswehr umsortiert hat oder es doch nicht mehr drauf haben will. Dieses Grünbuch verschwindet nicht, weil es ist offen verfügbar im Internet und es eignet sich damit auch als Diskussionsgrundlage. Wir haben die Landeskommandos vorhin auch schon gehabt und die Landeskommandos sind, das haben wir auch in der Grünbuch-Debatte immer wieder gespiegelt bekommen, längst in der Zivilgesellschaft unterwegs und machen Erkundungen für diesen Operationsplan, für die Umsetzung dieses Operationsplans. Das heißt, sie schlagen bei irgendwelchen Bürgermeistern in den Gemeinden auf oder in irgendwelchen Kreistagen, ja, sind dann in Uniform, nehmen die Leute dann mit in ein fürchterlich geheimes Gespräch. Danach sind die meisten in der Regel erstmal schockiert, überfordert und eingeschüchtert und wollen dann auch darüber nicht reden, weil ihnen ja auch vermittelt worden ist, hui, das ist aber ganz schön wichtig und so weiter und jetzt bist du hier im Kreis der Erlauchten, die schon ein bisschen mehr wissen. Deswegen der Vorteil dieses Grünbuches, man kann es in die Hand nehmen, kann es durcharbeiten und kann damit seine örtlich Verantwortlichen konfrontieren und kann sagen, Mensch, sind das wirklich die Planungen, die hier kommen sollen? Ja, beziehungsweise, wenn die noch nicht bei dir eingetroffen sind oder wenn du da jetzt nicht drüber reden willst, was du mit der Bundeswehr besprochen hast. Ich möchte aber von dir wissen, wie stehst du zu diesem oder zu jenem Punkt? In der Arbeit mit André Hahn gab es dann auch, als diese im März diese Entscheidung, noch mehr Geld zu verbrennen, getroffen wurde, gab es dann auch unmittelbar Reaktionen. Da kam dann eben aus einem, ich weiß gar nicht mehr welcher das war, aber irgendeinem Kreistag, kam halt eine Meldung, ja Mensch, schön, dass das jetzt beschlossen ist, dass das jetzt Geld für Infrastruktur gibt. Unser Kreis hat Autobahnanschluss, unser Kreis hat Bahnanschluss. Wir haben übrigens auch ein Krankenhaus und jetzt schaffen Sie doch mal das Geld ran, Herr Hahn. Da haben wir dann freundlich das Grünbuch hin zurückgeschickt und haben gefragt, ob er das für so eine gute Idee hält, aus seinem Kreis beziehungsweise aus der Stadt ja quasi ein Atomziel zu machen. Ja, ein bisschen sehr überspitzt, aber das bedeutet es ja. Und wenn man mal so durch dieses Grünbuch durch hören würden, wenn man es denn militärisch auch ernst meint, die Bevölkerung schützen zu wollen, kann vorzugehen. Zum Kreis der Mitarbeitenden. Das sind im Grunde genommen die, die die Arbeitsgruppen geleitet haben. Wir sehen auf der linken Seite viel territoriales Führungskommando und so ein Landeskommando Brandenburg. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe ist mit dabei. Aber dann wird es schon interessant, nämlich auch der Verfassungsschutz ist dabei gewesen. Vizepräsident damals noch Sinan Selin ist mittlerweile allerdings Präsident des Verfassungsschutzes und ich muss auch hier so die Zahlen spiele, wann der Russe denn kommt, ja, 2030, 29, 28, die muss ich ein bisschen korrigieren, weil wir vor 14 Tagen, 3 Wochen hatten wir die öffentliche Anhörung der Geheimdienstpräsidentinnen im Bundestag, kann man auch online nachgucken. Und ich glaube, es war Sinan Selin, der gesagt hat, man solle sich nicht zu sehr darauf verlassen, dass der Russe erst 2028 käme. Ja, also ich weiß nicht, ich glaube, ich würde am liebsten mal im Kreml anrufen und diesen beschleunigten Terminplan irgendwie bekannt geben, aber der liest ja wahrscheinlich eh mit. Nein, also es ist der Wahnsinn, wie man da auch in den Unterbietungswettbewerb tritt und wie auch in öffentlichen Talkshows und überall diese Angst geschürt wird. Mit an Bord ist auch der Malteser Hilfsdienst. Der ist deswegen so interessant und relevant, weil er im DRK-Gesetz benannt ist. Und da steht dann explizit drin, wenn die Bundeswehr gerade keinen Bock mehr hat, ihre eigenen Soldaten zu versorgen, weil sie irgendwo im Ausland Krieg spielt oder führt, dann muss halt Malteser Hilfsdienst ran oder die Johanniter und müssen halt die Aufgaben übernehmen, die die Bundeswehr nicht mehr selbst für die im Land zurückgebliebenen Soldatinnen und Soldaten übernimmt. Also es werden längst nicht alle irgendwie an diese Front gehen, ja, aber auch für die da zurückgebliebenen muss irgendwie dann noch gesorgt werden. Wir haben die Innenministerien beteiligt. Wir haben das Digitalministerium für Digitales und Verkehr beteiligt. Das heißt, glaube ich, jetzt mittlerweile ein bisschen anders. Ne? Landesverfassungsschutzämter sind halt auch dabei. Und ganz in der Mitte, das wichtigste Indiz, dass sich mit dieser ganzen Geschichte offensichtlich Geld verdienen lässt, die Beraterinnen und Berater von PricewaterhouseCoopers, die da mit freundlicher Unterstützung eben auch zugegen gewesen sind. Zur Bedeutung des Grünbuchs. Ich habe es schon gesagt, wir brauchen im Prinzip keine vertiefte Op-Plan-Kenntnis. Ja, wenn uns das Dokument sowieso nicht gegeben wird, ja, brauchen wir die Energie nicht darauf verwenden, das irgendwie weiter zu erstreiten. Beziehungsweise die Parlamentarier machen regelmäßig Druck und dann heißt es, nö, gibt's nicht. Und mein Parlamentarier, bei dem ich jetzt arbeite, Jan Köstering, der hat diesen Druck im Innenausschuss gemacht, wo er ordentliches Mitglied ist. Er hat den Druck im Verteidigungsausschuss gemacht, wo er stellvertretendes Mitglied ist. Er wird nicht eingeladen und er macht diesen Druck auch weiterhin im Plenum und hat das in Reden auch immer wieder erwähnt, dass er gerne diesen Operationsplan mal einsehen würde. Ja, wir haben Anfragen mittlerweile, wo uns dann gesagt wird, ja, wer macht denn den Zivilschutz in Deutschland? Wie viele Menschen sind denn das, wenn es hart auf hart käme? Und dann sagt das Innenministerium, ja, wir haben da so ein paar Leute für den Zivilschutz, aber im Prinzip nehmen wir den kompletten Katastrophenschutz, wenn wir Zivilschutz benötigen, nach dieser Rechtslage, wenn das dann eben entsprechend abrufbar ist. Das ist schon eine harte Geschichte und vor allen Dingen, wenn man dann sagt, naja, aber die Helferinnen und Helfer in den Katastrophenschutzorganisationen, die haben seit Jahren Probleme, dass die nicht Freistellung vom Arbeitsplatz bekommen, dass die schlecht versorgt sind. Wie steht es denn um die sogenannte Helfergleichstellung oder Helferinnengleichstellung? Da lehnt sich dann das Innenministerium wieder zurück und sagt, ja, das ist Sache der Länder. Und wir haben dann gesagt, naja, aber wenn sie doch für den Zivilschutzfall zuständig sind und planen, die einzusetzen, dann müsste es doch Sache des Ministeriums sein, auch für dafür zu sorgen, dass diese Helferinnengleichstellung kommt. Da zucken die dann mit den Schultern. Und man geht auch im Verteidigungsministerium, das ist vorhin in dem Interview schon deutlich geworden, was du zitiert hast, ganz normal davon aus, dass ja, nö, das Katastrophenschutz, Zivilschutz, das macht das Innenministerium und die kümmern sich halt. Spoiler, wir haben so viel mittlerweile erfragt, sie kümmern sich nicht. Ja, und wenn dann eben vermittelt wird, ja, nee, aber es ist an alles gedacht, schon das ist dann eben grundlegend falsch. Wesentliche Dinge im Grünbuch sind unvollständig. Also es ist das Sabotageszenario nicht zu Ende gedacht. Wenn wirklich diese Drehscheibe aktiviert wird, ja, dann reden wir eigentlich nicht mehr davon, dass hier irgendwie so ein bisschen Militärgerät durchgeschleust wird. Dann haben wir eben Chaos in Deutschland und sind auch Ziel von Sabotage und wir werden eben auch, und da ist das Grünbuch auch unvollständig, mit einer großen Anzahl von Geflüchteten zu rechnen haben. Ich habe das in die Diskussion damals mit eingebracht. Ich sage, wo steht es denn im Grünbuch? Da hieß es, naja, das wäre uns jetzt zu umfangreich, das wollen wir nicht. Ich sage, ja, wollt das dann nicht wissenschaftlich korrekt machen und wenigstens die Leerstelle benennen und sagen, das muss noch ausgearbeitet werden? Ja, nee, wollen wir auch nicht. Und wir haben ja Erfahrung mit der Ukraine. Ich sage, Entschuldigung, wenn drei Länder im Baltikum und Finnland in euren Träumen, die ihr euch da macht, angegriffen werden, wenn hier die Drehscheibe aktiviert wird, wenn das Ganze durch Polen durchgeht, dann habt ihr nicht nur aus diesen Ländern entsprechende Geflüchtete, sondern eben auch aus allen Ländern dazwischen und wahrscheinlich sogar Binnenflüchtlinge. Warum? Weil hier ja in Deutschland insgesamt, ich glaube, 11 oder 14 Convoy Support Center aufgebaut werden sollen, wo eben die Unterstützung für die Bundeswehr dann geleistet werden soll im Durchmarsch oder halt für die NATO im Durchmarsch. Das wird alles nicht berücksichtigt. Und wie gesagt, das Ganze geht noch mit Gesetzesverschärfungen auf Bundes- und Landesebene einher. Jetzt habe ich die Folie schon erzählt. Ja, ist das erste Mal, dass ich den in der Kürze halte, den Vortrag. Also die Instrumentalisierung hast du auch schon benannt. Es geht dabei auch um die Instrumentalisierung der Rettungsdienste. Wenn die Bundeswehr ins Ausland geht für diese Kriegführung, dann müssen die Bundeswehrkrankenhäuser nachbesetzt werden. Und das ist dann Aufgabe des DRK. Uns allen bekannt, dass die deutschlandweit schon im Rettungsdienst unterwegs sind und dann entsprechend nachgezogen werden. Beziehungsweise die Johanniter, beziehungsweise auch alle anderen, die ja jetzt schon teilweise tagtäglich irgendwie nicht so richtig in der Lage sind, weil sie unterfinanziert sind, weil das alles nicht passt, die kriegen plötzlich essentielle Zusatzaufgaben. Wie krank ist das denn bitte? Das trifft aber auch auf die Kommunen zu, die auch schon nicht wissen, wo sie Geflüchtete heutzutage unterbringen sollen. Also all das wird einfach vorausgesetzt, dass das so stattfindet und ist nicht ausgeplant. Es geht wesentlich aber noch weiter. Ich habe den Verfassungsschutz erwähnt. Es sind Gesetzesverschärfungen in Planung und die werden auch im Grünbuch entsprechend benannt. Warum? Weil man davon ausgeht, dass in dieser Aktivierung der Drehscheibe die Resonanz in Deutschland jetzt nicht so positiv ist und dass man gleichermaßen mit Demonstrationen von rechts wie von links zu rechnen hat, mit Blockaden und allem drum und dran. Und da möchte der Verfassungsschutz sich rechtlich anders aufstellen und schlägt hier in dem Grünbuch nonchalant vor, wir heben mal die Trennung zwischen Polizei und Verfassungsschutz auf, die man ja aus guten Gründen aus der Geschichte, ich sage jetzt nicht Gestapo, jetzt habe ich doch Gestapo gesagt, irgendwann mal eingeführt hatte. Also große Problematik da drin, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass ja vieles in Richtung Osten geht und dass, wenn gerade die östlichen Bundesländer jetzt plötzlich in dieser Legislaturperiode, die ja noch ein bisschen andauert bei den Landesregierungen, Gesetzesverschärfungen verabschiedet, die dann in der nächsten Legislaturperiode als erstes nutzbar sind für möglicherweise eine blaue Regierung beziehungsweise unter blauer Regierungsbeteiligung, was ja momentan die große Befürchtung ganz vieler Menschen dort ist. Und zum Thema Verfassungsschutz ist halt auch dieser Bereich hier nicht wirklich vertrauenserweckend. Wenn man sagt, versucht das Vertrauen der Bevölkerung in die Stabilität und Handlungsfähigkeit der demokratischen Institutionen und Mechanismen verstärkt zu untergraben, die westliche Wertegemeinschaft zu diskreditieren und Bündnisse wie EU und NATO zu schwächen. Wenn das jetzt schon in den Köpfen vom Verfassungsschutz ist, dann muss ich sagen, muss ich den Vortrag jetzt auch gleich abbrechen, weil dann holen die mich hier sonst gleich vom Podium runter, wenn die da irgendwie die Möglichkeit zu haben. Ein weiterer großer Problempunkt ist, früher hatte man bei der Bundeswehr zumindest mal bei allen strategischen Planungen die Zurückhaltung, dass man gesagt hat, naja, wir benennen jetzt keine Aggressoren, das könnte eventuell zu diplomatischen Verwerfungen führen, hat man mit dem Grünbuch und auch rund um die gesamte Kommunikation ob Plan mittlerweile gänzlich überwunden. Man sagt nicht mehr, es kam zu Spannungen, Truppen von Rotland sind im Osten aufmarschiert und werden von blauländischen Truppen dann bekämpft und so. Also das ist halt auch ein Anzeichen für die weitere Militarisierung. Man benennt es direkt beim Namen und erzeugt dadurch natürlich einen Druck und macht dadurch natürlich auch diplomatische Türen und Kanäle komplett dicht. Und man macht vor allen Dingen auch nicht auf, dass man statt hier das Militär vorzuplanen, vielleicht mal mit anderen Wirtschaftssanktionen und konsequenteren Wirtschaftssanktionen vielleicht agieren müsste, ja, um diese Kriegführung wirklich unattraktiver zu machen. Aber dass man hier dann auch mit dezidierten Zeitplänen, der ist noch auf 2030 ausgerichtet, agiert, aber dann auch hier massive Kampagnen in sozialen Netzen als Problem benennt. Das zeigt, wie weit diese Überwachung dann irgendwann gehen wird. Und man spielt halt leider auch sehr herunter in dem Grünbuch und sagt, ja, es geht ja erstmal nicht um 200.000 Soldaten, es geht um 60.000 Soldaten in einer ersten Phase. Also da ist die öffentliche Kommunikation seit Veröffentlichung des Grünbuchs im Januar jetzt auch schon deutlich weiter vorangeschritten. Noch zu dieser Drehscheibenfunktion. Und hier ist mal eins von diesen 11 funktionalen Convoy Support Centers aufgelistet, die auch vorhin schon im Bild zu sehen waren. Gerade der Aspekt Betankung, Instandsetzung, Stellflächen für Fahrzeuge, das ist das, was angesprochen hattest. Da ist man jetzt schon unterwegs und sucht die geeigneten Stellflächen, sucht die geeigneten Grundstücke und belegt halt das, was Kommunen eigentlich brauchen. Und spätestens, wenn so ein Convoy Support Center voll aktiv ist und voll da steht, ist das natürlich ein, man muss es so sagen, Atomziel, also ein Angriffsziel, ein Sabotagepunkt. Und ich denke, da wird auch einiges in der Bevölkerung los sein an Sorgen oder eben an Sachen, wo die Leute sagen, wir setzen uns in Bewegung und gehen da entsprechend weg. Das ist meine Lieblingsgrafik, weil sie zeigt, wie klar Militärs denken und das entsprechend kommunizieren, insbesondere auf der rechten Seite. Wer da noch durchblickt, es ist aber deutlich erkennbar, dass die Symbole ähnlich sind, wie vorhin in der Kommunikation über das Dokument, was fragt den Staat, rausgearbeitet hat. Und im Prinzip, Truppen von West nach Ost. Und bei der ganzen Verharmlosung des Grünbuchs, ich habe gesagt, Leute, das, was ihr hier beschreibt, das ist nicht mehr eine Vorstufe von Krieg, das ist der Krieg. Ja, der ist dann auch voll im Gange. Hat man mir widersprochen. Ich sage, aber spätestens bei der Folie, wo da unten Särge sind, wo da Versehrte sind und wo da Kriegsgefangene und Geflüchtete sind, was soll denn bitte noch mehr kommen, wenn das nicht der Krieg ist? Wurde alles mehr oder weniger dann negiert und wollte man irgendwie nicht näher weiter drauf eingehen. Aber das ist das, was sie derzeit bereit sind. Da mache ich mir dann auch keine Illusionen, dass das auch eine proaktive Geschichte seitens der Bundeswehr ist. Was sie derzeit bereit sind oder bereit waren, nach außen zu geben und wo sie derzeit mit unterwegs sind. Und wir hatten die Reduzierung der Krankenversorgung, da gehst du ja gleich auch, glaube ich, noch ein bisschen drauf ein. Aber da ist eben auch einiges in Planung und alles in der Richtung, es geht nur noch um Soldaten und es geht nicht mehr um Zivilbevölkerung. Es aktiviert schon jetzt aber leider Geldinteressen bei Ländern und Kommunen, die halt sagen, nö, wir wollen halt das dann auch nutzen und mehr Geld einwerben. Das ist natürlich auch ein Ansatzpunkt, dass man eben den Menschen dann auch deutlich macht, nee, das ist keine Investition in die Kommune. Das darf eben so nicht stattfinden. Ich freue mich, dass wir mit dem Grünbuch eine öffentliche Diskussion machen oder machen können, die vorher eigentlich auch nicht so möglich war. Und gegen diese Verharmlosung der ganzen Geschichte hat sich André Hahn auch massiv ausgesprochen. Ich komme zum Schluss. Und möchte noch auf ein sehr lesenswertes Interview hinweisen. Shader Kurt hat mit mir in Berlin auch studiert, Kulturjournalismus, und war am 11.9. diesen Jahres mit einem Interview zugegen, wo das Zitat dann zur Überschrift wurde: Boykottieren, verweigern, stören, ohne uns gibt es keine Kriegsmaschinerie. Ich rufe jetzt explizit nicht dazu auf, das tut sie nämlich auch nicht. Sie benennt nämlich in dem Interview nur ganz klar die sozialen Verwerfungen und hat in dem Interview die These und sagt eben, dass dieser ganze soziale Druck, der gerade entsteht, die ganze vernachlässigte Infrastruktur, alles, was wir hier so im Alltag als Problem erfahren, als konkrete Bedrohung der Daseinsvorsorge, da sagt sie, das hat einfach System, damit die Leute auch bereitwilliger sagen, also wenn es mir im Alltag schon so scheiße geht, dann ist ja auch die Hemmschwelle nicht mehr so groß zu sagen, jetzt verteidige ich wenigstens noch etwas und gehe dann irgendwie zur Bundeswehr. Sie hat da die militärische Krisenlogik da völlig erkannt und benennt das in diesem sehr, sehr lesenswerten Interview. Und damit gehe ich dann auch raus aus diesem Anteil und übergebe. Hab diesen Einblick dann auch in die parlamentarische Arbeit geben können, wo wir nicht die Möglichkeit haben, Dinge zu stoppen, aber wir können rechtzeitig, glaube ich, oder frühzeitig informieren, was dort irgendwie stattfindet und hoffentlich damit auch Menschen motivieren, dagegen auf die Straße zu gehen und das eben nicht einfach nur hinzunehmen. Vielen Dank.
Radio. Die ganze Wahrheit auf www.radiofrei.de.
Ich denke, ich schreibe euch besser schon bei Zeiten und sag euch heute schon endgültig ab. Ihr braucht nicht lange Listen auszubreiten, um zu sehen, dass ich auch zwei Söhne hab. Ich lieb die beiden, das will ich euch sagen. Mehr als mein Leben, als mein Augenlicht. Und die werden keine Waffen tragen.
Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Ich habe sie die Achtung vor dem Leben
vor jeder Kreatur als höchstem Wert. Ich habe sie erbarmen und vergeben und wo immer es ging, lieben gelehrt. Nun werdet ihr sie nicht mit Hass verderben, kein Ziel und keine Ehre, keine Pflicht sind's wert dafür zu töten und zu sterben. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Ganz sicher nicht für euch hab ich als Mutter sie unter Schmerzen auf die Welt gebracht. Nicht für euch und nicht als Kanonenfutter. Nicht für euch hab ich manche Fiebernacht
verzweifelt an dem kleinen Bett gestanden
und kühlt ein kleines glühendes Gesicht,
bis wir in der Schöpfung Ruhe fanden. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Sie werden nicht in Reihe und Glied marschieren, nicht durchhalten, nicht kämpfen bis zuletzt, auf einem gottverlassenen Feld erfrieren, während ihr euch in weiche Kissen setzt.
Kinder schützen vor allen Gefahren, ist doch meine verdammte Vaterpflicht. Und das heißt auch, sie vor euch zu bewahren. Nein, meine Söhne geb ich nicht. Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Nein, meine Söhne.
Dass ihr sie zu euren Knechten macht, ihr mit ihnen in die Fremde ziehen, in Armut und wie Diebe in der Nacht. Wir haben nur dies eine kurze Leben, ich schwör's und sag's euch gerade ins Gesicht.
Sie werden es für euren Wahn nicht geben.
Nein, meine Söhne geb ich nicht.
Nein, meine Söhne gebe ich nicht.
Nein, meine Söhne gebe ich nicht.
Nein, meine Söhne gebe ich nicht.
Wir sprechen mit dem Politikwissenschaftler Tobias Lambert zu der Situation in Venezuela. Und wie siehst du die USA da drin? Was ist deren Motivation? Was wollen die da genau?
Naja, die USA haben nach dem Angriff auf Venezuela und die Entführung von Präsident Maduro sich ja klar dazu geäußert. US-Präsident Trump hat auf einer Pressekonferenz gesagt, die USA wollten nun vorerst Venezuela selbst regieren. Da war erst unklar, was dahinter steckt. Es zeichnet sich jetzt ein bisschen ab, dass Trump davon ausgeht, dass die neue Präsidentin, die bisherige Vizepräsidentin Delcy Rodriguez, erstmal mit der gesamten Regierung, die auch unter Maduro dran war, im Amt bleiben soll. Und er geht davon aus, dass die Regierung jetzt alle US-Wünsche erfüllt. Trump hat da vor allem das Erdöl genannt, Zugriff für US-Unternehmen auf das Erdöl. Und es wirkt gerade ein bisschen so, als wollten die USA Venezuela zu einem US-Protektorat machen.
Wie reagieren die Politikerinnen in Venezuela drauf?
Ja, also Delcy Rodríguez, die derzeitige Vizepräsidentin, die heute vereidigt wird als Präsidentin voraussichtlich, bleibt im Amt mitsamt der Regierung. Das oberste Gericht hat das abgesegnet. Das Militär hat sich hinter die Regierung gestellt. Das heißt, der bisherige Regierungszirkel, der auch schon unter Maduro bestand, bleibt weiterhin im Amt, zeigt bisher keine Risse. Und Delcy Rodríguez hat jetzt zwei unterschiedliche Botschaften ausgesendet. Sie hat zunächst eher wohl an die eigene Basis gerichtet, davon gesprochen, dass sie die Freilassung Maduros fordert, dass Venezuela niemals eine Kolonie von niemandem werden würde. Ein Tag später, gestern, hat sie dann in Richtung USA das Signal gesendet, ja, sie sei gesprächsbereit, sie sei bereit, über Kooperationsvorhaben mit den USA zu sprechen. Die US-Regierung stellt es ja so dar, als sei mit Delcy Rodríguez besser zu verhandeln, zu sprechen, als mit Maduro. Und Trump hat auch angedroht, Venezuela möglicherweise erneut bombardieren zu lassen, sofern Rodríguez nicht das tut, was er sagt. Das heißt, er erpresst die Regierung. Rodríguez hat nicht viel politischen Spielraum. Es bleibt aber unklar, inwiefern da auch vorab Gespräche stattgefunden haben und im Hintergrund stattfinden. So ein Deal nach dem Motto, ihr dürft im Amt bleiben, müsst aber tun, was die US-Regierung wollen.
Ja, gibt es Reaktionen aus der Bevölkerung? Wie ist die Stimmung vor Ort?
Ja, ich habe ein paar Infos eingeholt von Leuten vor Ort. Es ist so, dass im Moment eher so eine Art gespannte Ruhe über Caracas zumindest liegt. Es gibt keine Massendemonstrationen. Es gab ein paar kleinere Demos im Zentrum gegen die US-Intervention. Aber die Leute bleiben eher zu Hause oder versuchen sich mit dem Nötigsten einzudecken, in Geschäften einzukaufen, die teilweise aber auch nicht regulär geöffnet haben. Also es ist eher so eine gespannte Ruhe, ein Abwarten darauf, was jetzt passieren wird. Und je nachdem, wie sich jetzt die Situation weiterentwickelt, wie sich auch die Regierung gegenüber den USA verhält, davon wird dann auch abhängen, inwiefern es ja entweder der Alltag wieder normal weitergeht oder es vielleicht auch ab einem bestimmten Punkt Proteste auf der Straße gibt.
Ja, es hat ja nun auch Konsequenzen für ganz Lateinamerika. Was denkst du, wie wird es weitergehen?
Naja, das Thema Venezuela ist auf jeden Fall im größeren regionalen Kontext zu sehen. Die USA haben ganz unverblümt und offen in ihrer neuen nationalen Sicherheitsstrategie von Anfang Dezember das Ziel formuliert, die Region, ihren sogenannten Hinterhof, ja, also die westliche Hemisphäre, wie sie es nennen, zu dominieren. Also die US-amerikanische politische und wirtschaftliche Dominanz wiederherzustellen. Und zwar über eine Mischung aus Drohungen, wo nötig, heißt es in der Strategie, militärischen Druck, sowie Anreize, etwa im Vorfeld von Wahlen, wo dann die Einmischung von Trump, wie wir es jetzt schon in Argentinien und Honduras gesehen haben und auch in den nächsten Monaten in Kolumbien sehen werden, die Einmischung in Wahlen erfolgt. Das heißt, Trump und die US-Regierung wollen die Region kontrollieren und in absehbarer Zeit ist auch damit zu rechnen, dass eventuell Kuba eine Rolle spielt. Der US-Außenminister Marco Rubio will ja erklärtermaßen einen Regierungswechsel auch in Kuba erreichen. Venezuela ist für ihn da eigentlich nur ein notwendiges Zwischenziel. Das heißt, wir werden es in der nächsten Zeit wohl mit Einmischungen in Lateinamerika, mit militärischer Präsenz und eventuell auch weiteren Spannungen gegenüber einigen Ländern zu tun bekommen.
Ja, und das Ganze schon in einer sehr neuen Qualität auch, oder? Also, dass jetzt gar keine Vorwände mehr kommen wie humanitäre Zwecke oder sonstiges. Es ist schon sehr offen, sie wollen einfach das Öl.
Ja, richtig. Das ist es hat immer schon in den letzten Jahrzehnten ja US-Interventionen in Lateinamerika gegeben, in anderen Regionen der Welt natürlich auch. Was nun tatsächlich ein qualitativer Unterschied ist, ist, dass die Trump-Regierung ist überhaupt nicht darauf anlegt, das in irgendein völkerrechtlich möglicherweise abzunickendes Kleid zu stecken, sondern es ist ihnen einfach vollkommen egal, was der Rest der Welt sagt, was Völkerrechtler sagen. Sie erfinden irgendwelche Gründe, um die Militärpräsenz zu rechtfertigen, etwa ja, in dem Fall Drogenfluss aus Venezuela angeblich in die USA, der tatsächlich, wenn man sich die Fakten ansieht, ja gar keine Rolle spielt. Und all das Gerede von den gestohlenen Wahlen 2024, von der Rolle der Opposition, Maria Corina Machado, die Friedensnobelpreisträgerin etc., das spielt alles jetzt überhaupt keine Rolle mehr. Trump hat ganz klar gesagt, es geht ihm jetzt zunächst mal über das Erdöl und er möchte Venezuela direkt von den USA aus regieren lassen. Das heißt, klar, es geht nicht einmal mehr vor, dass es um Demokratie, Menschenrechte oder irgendwelche anderen Gründe gehe, sondern es geht einfach ganz unverblümt um eine US-Dominanz, um die Durchsetzung der US-Interessen.
Radio Frei. 96,2.
Was sich in Venezuela ereignet hat, ist kein Grenzfall des Völkerrechts, kein juristischer Graubereich und schon gar kein Akt legitimer Selbstverteidigung. Es ist ein klassischer Akt militärischer Aggression, offen, demonstrativ und bewusst außerhalb der internationalen Ordnung. Führende VölkerrechtlerInnen sprechen von einem Bruch der UN-Charta, sogar von einem Verbrechen der Aggression, dem schwersten Delikt im Völkerrecht. Das ist keine politische Meinung, das ist internationale Rechtslage. Selbstverteidigung greift nur bei einem unmittelbar bevorstehenden Angriff. Einen solchen hat Venezuela nicht geplant. Auch der dünne Vorwurf, Nicolas Maduro leite eine narkoterroristische Organisation, rechtfertigt weder einen Angriff noch einen aufgezwungenen Regimewechsel. Dabei spielt eines ausdrücklich keine Rolle. Dass das Maduro-Regime autoritär regiert, Proteste unterdrückt und Wahlen manipuliert hat. Völkerrecht gilt nicht nur für Demokratien oder Systeme, die sich so nennen. Neu ist nicht, dass die USA internationales Recht brechen. Neu ist die Unverhülltheit, mit der sie das tun. Donald Trump versucht nicht einmal mehr, den Angriff mit Demokratie oder Menschenrechten zu bemänteln. Er spricht von Kontrolle, von Öl, davon, ein fremdes Land zu führen. Einige KommentatorInnen nennen es die Putinisierung der US-Außenpolitik. Treffender ist ihre Neoimperialisierung. Ein Denken in Einflusszonen, Ressourcen und militärischer Durchsetzung, wie im 19. Jahrhundert, nur mit Drohnen, Satelliten und Spezialeinheiten. Der Angriff auf Venezuela ist Teil einer klaren Strategie. Die neue US-Sicherheitsdoktrin verkündet offen die Rückkehr zur geopolitischen Vorherrschaft im sogenannten Hinterhof der USA. Die Monroe-Doktrin, einst kolonialer Machtanspruch, wird im 21. Jahrhundert neu aufgelegt. Nach Zöllen, Sanktionen, diplomatischem Druck und Wahlbeeinflussung wie jüngst in Honduras folgt nun die militärische Eskalation. Kuba dürfte das nächste Ziel sein, vielleicht ganz ohne Bomben. Wer Venezuelas Öl kontrolliert, kann auch in Havanna die Lichter ausgehen lassen. Der Präzedenzfall ist fatal. Wenn Washington ungestraft angreift, warum sollte China auf Taiwan verzichten? Warum sollte Russland sich aus der Ukraine zurückziehen? Warum sollte sich Israel um UN-Resolutionen scheren? Auch wenn die Kritik im UN-Sicherheitsrat am Montag deutlich war, das Vetorecht der USA macht Sanktionen praktisch unmöglich und entlarvt das Gremium erneut als machtpolitische Fassade. Auch die internationalen Reaktionen zeigen die Erosion der Ordnung. Zwar erinnert sich Brasiliens Präsident Lula an die dunkelsten Zeiten US-amerikanischer Interventionen in Lateinamerika, zwar verurteilen Spanien und Frankreich, Chile und China den Angriff, viele Staaten aber auch nicht. Einige wie Argentinien und Ecuador feiern ihn sogar. Und Deutschland? Flüchtet sich in juristische Nebelkerzen. Die Lage sei komplex, sagen Bundeskanzler Merz und Außenminister Wadefuhl. Komplex ist vor allem die moralische Kapitulation und Anbiederung einer Regierung, die lieber laviert, als eine rote Linie zu ziehen. Und Venezuela selbst? Der Präsident ist entführt, aber der Staatsapparat steht. Armee, Sicherheitskräfte, Machteliten sind ja da. Wer das Land kontrollieren will, muss sie neutralisieren oder auf Linie bringen. Da Trump ganz offen vor allem ans Öl will, könnte das Regime über einen Deal mit dem Kriegsherrn an der Macht bleiben, was die deutsche Haltung noch absurder macht. Der Skandal ist nicht nur der Angriff, es ist die weltweite Anpassung daran. Schon bei Zöllen und Handelskriegen haben viele Staaten gekuscht. Nun haben sich alle einzurichten in einer Welt, die zwischen den USA, Russland und China aufgeteilt wird. Was in Venezuela begann, betrifft letztlich alle.
Der Kapitalismus muss immer Hiebe kriegen.
Radio frei.
Herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe im neuen Jahr hier bei uns beim Trotzfunk live auf Radio Unerhört Marburg. Das fängt politisch ja schon mal ganz toll an, das Jahr 2026.
Ja, so ist es. Die USA haben Venezuela massiv angegriffen und Präsident Maduro und dessen Frau entführt. Wie viele Menschen bei dieser Aggression umgebracht wurden, ist zurzeit noch unbekannt. Dass dieser Angriff einen groben Verstoß gegen das Gewaltverbot des Völkerrechts darstellt, ist sonnenklar. Die Annahme einer Angriffsabsicht Venezuelas auf die USA ist sogar der westlichen Propaganda zu absurd. Es geht in den USA um die Rohstoffe Venezuelas, vor allem um das Öl. Und es geht darum, den Einfluss Chinas und Russlands aus der Region zurückzudrängen. Die Monroe-Doktrin aus dem 19. Jahrhundert, die Lateinamerika als Hinterhof der USA ansieht, wurde ganz unverhohlen reaktiviert. Friedensnobelpreisträgerin Machado hat den US-Konzernen schon vor Monaten öffentlich zugesichert, mit ihr als Präsidentin stehe das Land offen zur Rohstoffausbeutung. Sie lud die USA zur Militärintervention ein. Imperator Trump will sie allerdings nicht als Präsidentin. Er scheint ihr den Friedensnobelpreis zu neiden. Es wird sich gegebenenfalls ein anderer finden. Schon vor dem jüngsten Angriff spielten die USA Ankläger, Richter und Henker in einem. Venezolanische Boote wurden als Drogenboote identifiziert und versenkt. So viel zum imperialistischen Verständnis von Gewaltenteilung. Das gleiche gilt für die Piraterieakte gegen venezolanische Öltanker. Wir lernen, alle imperialistischen Staaten und eben nicht allein Russland, sondern seit dem 19. Jahrhundert weit mehr noch die westlichen, scheren sich einen feuchten Kehricht um das Völkerrecht. Beziehungsweise doch, denn das Völkerrecht wird immer dann hervorgeholt, wenn es die konkurrierende Seite bricht. Übrigens, der ukrainische Präsident Zelensky stellte sich bei dem Überfall auf Venezuela an die Seite der USA. wie dies auch die deutsche und die des überwiegenden Teils der EU Absicht zu sein scheint. Das alles sollten sich hierzulande die jungen Menschen, die mal wieder aufgefordert werden, das Vaterland mit der Waffe in der Hand zu verteidigen, vor Augen führen. Und sie sollten ihre Väter fragen, wie viel Land die denn eigentlich besitzen. Es wird nur wenige geben, die diesbezüglich viel zu verlieren haben. Mensch könnte auf Gedanken kommen.
Radio. Die ganze Wahrheit auf www.radiofrei.de.
Nachdenkseiten. Die kritische Website. März. Die rechtliche Einordnung des US-Einsatzes ist komplex. Wertegemeinschaft präsentiert sich mit heruntergelassenen Hosen. Ein Kommentar von Markus Klöckner. Zweierlei Maß. Es gehört zum festen Standard in der Politik. Ohne Unterlass zeigen deutsche Politiker auf Russland wegen des Angriffs auf die Ukraine. Beim Angriff der USA auf Venezuela und deren Führung Nicolas Maduro sind plötzlich alle sehr kleinlaut. Von Seiten des Bundeskanzlers heißt es, die rechtliche Einordnung des US-Einsatzes ist komplex. Das Jahr 2026 beginnt auf der politischen Ebene mit einer Wertegemeinschaft, die sich mit heruntergelassenen Hosen der Öffentlichkeit präsentiert und glaubt, es werde nicht bemerkt. Mit dem Völkerrecht verhält es sich so wie mit allem, was in den Händen der Macht liegt. Es wird zu Wachs und kann so geformt werden, wie es den Mächtigen beliebt. Russland überfällt die Ukraine? Da vergeht kein Tag, an dem die deutsche Politik nicht das Völkerrecht gegen Russland in Stellung bringt. Der Überfall Russlands auf einen souveränen Staat verletze das Völkerrecht, heißt es. Punkt. Beim Überfall der USA auf Venezuela kommt allerdings ein anderes Verhalten zum Vorschein. Da ist nicht die Rede von einem illegalen Angriffskrieg und selbst die Entführung des venezolanischen Präsidenten Maduro nimmt die westliche Wertegemeinschaft so hin wie die Zwangsrekrutierungen in der Ukraine. Schon jetzt hat Bundeskanzler Friedrich Merz eine Aussage auf der Plattform X veröffentlicht, die in ihrer politischen Einfältigkeit die Pole Position im Wettkampf um die unerträglichsten und dümmsten Politikeraussagen 2026 einnehmen dürfte. Zitat: Die rechtliche Einordnung des US-Einsatzes ist komplex. Dazu nehmen wir uns Zeit. Maßstab bleibt das Völkerrecht. Jetzt darf in Venezuela keine politische Instabilität entstehen. Ziel sollte ein geordneter Übergang hin zu einer durch Wahlen legitimierten Regierung sein. Mit diesen Worten reagiert der Kanzler der Bundesrepublik auf den Angriff auf einen souveränen Staat und die Entführung eines Staatsoberhauptes. Die rechtliche Einordnung des US-Einsatzes ist komplex? Komplex ist an der rechtlichen Einordnung des Überfalls, der hier als US-Einsatz beschönigt wird, nichts, außer vielleicht den zum Vorschein kommenden Bemühungen der Bundesrepublik, irgendwie auf eine Weise mit zweierlei Maß zu messen, ohne sich der Lächerlichkeit preiszugeben. Man sieht es dem Tweet förmlich an, wie hinter den Kulissen im Kanzleramt Politik und ihre Strategieberater versucht haben, eine Position zu finden, mit der man den guten Freunden nicht auf die Füße tritt. Dummerweise gibt es Situationen, wo sich mit dem, was sonst in der Politik mit reichlich Raffinesse noch funktioniert, nicht mehr weiterkommen lässt. Ein militärischer Überfall von einem Land auf ein anderes Land, die Entführung eines Staatschefs, da gibt es keine Grauzone, da gibt es kein lauwarmes. Sowohl die Entführung als auch der Angriff sind nicht durch das Völkerrecht gedeckt. Beides ist illegal. Das kann, darf und muss der Bundeskanzler an dieser Stelle sagen. Merz hat aber etwas anderes getan. Er hat beschönigt, beschwichtigt und damit den Verstoß gegen das Völkerrecht nicht verurteilt, auch wenn er sagt, Maßstab bleibt das Völkerrecht. Genau das ist falsch. Wäre das Völkerrecht der Maßstab, dann würde der CDU-Politiker an dieser Stelle so deutliche Worte finden, wie er sie ständig in Sachen Russland veranschlagt. Der Maßstab, wie die Weltöffentlichkeit sehen kann, ist ein ganz anderer. Es ist der Maßstab der Macht, der so misst, wie es der Geo- und Tiefenpolitik gefällt. Und so geht es reihum. Die BBC fragte in einem Interview den britischen Premierminister Keir Starmer Folgendes: Werden Sie die Aktion gegen einen souveränen Staat verurteilen? Daraufhin antwortet Starmer: Nun, ich möchte zuerst alle wesentlichen Fakten zusammenbekommen. Wir haben noch immer nicht das komplette Bild. Ob Merz, Starmer und wie diese Politiker alle heißen, mit ihren Fähigkeiten sich zu winden, dürfte jede Schlange vor Neid erblassen. Das Jahr 2026 beginnt auf der politischen Ebene mit einer Wertegemeinschaft, die sich mit heruntergelassenen Hosen der Öffentlichkeit präsentiert und glaubt, es werde nicht bemerkt.
Viele Menschen schrecken zurück, wenn sie Geschichte hören. Geschichte. Vier langweilige Stunden pro Woche in der Schule oder was das lange her ist oder immer ohne einen passiert. 1973, Geburtsjahr. Wichtig für mich als auch geschichtlich, denn da wurde gar, dass die CIA eine Hure war. Chile, Attentat, viele Tote, Allende starb. Trage statt tragender Mann der UNITA Popular. CIA, Chile ist amerikanisch. Victor Jara sang in Spanisch, seine Stimme mahnt dich. Vergiss die Toten nicht, vergiss die Diktatur des Boten nicht. 1973, meine Mutter presste, gebar und liebt mich. Trägt mich an der Brust, stillt und wiegt mich. Indessen, Mutter mit Sohn in Kambodscha, den Schuss zu spät sah. Er wär wie ich jetzt 23. You're just a part of it. So get to the heart of it, cause if you don't go, you won't know. You're just a part of it. So get to the heart of it, cause if you don't go, you're never ever, never ever gonna know.
Ich war ein ABC-Schütze in der Zeitung 80. Man las von ABC-Geschützen in der Zeitung. Ein Streit entfacht sich um Europa. Gewählter Schlachtfeld um die Macht auf der Welt. Euer Opa dacht vielleicht an damals, als auch er sich auf die Straße stellt. 83, Angst macht sich breit. 3 Jahre später Tschernobyl. Seh wieso sowieso, wie den, der noch Atomstrom will. Kennt ihr die Bilder der missbildeten Babys durch Chemie? Kennt ihr die Willen der Millionäre aus der Industrie? Wir spielten draußen Fußball, als der erste Regen kam. Es ist ein Zufall, dass wir aus einer anderen Gegend waren. Ich denk an Kurdistan, Khalaba, in mir bricht was. Nach einem halben Jahrhundert tötet wieder deutsches Giftgas. You're just a part of it. So get to the heart of it. Cause if you don't go, you won't know. You're just a part of it. Get to the heart of it, cause if you don't go, you're never ever, never ever gonna know.
Wir waren 18. Antifas mit Intifada-Schal und Army-Parker. Andi war's, der in der Nacht an die Wand in der Schule malte.
Nein,
gemeint die Intervention im Irak, die in der Tat viele Menschen mit dem Leben zahlten. Andi sei Kroate, der sein Land verrate, meint sein Vater, weil er lieber sprühte, als an Handgranaten töten übte. Nur unsere Herzen glühten für die Rights in US-Städten. Unsere Wunderkerzen glühten für Asyl auf Lichterketten. Und als ob sie's wichtig hätten, unter uns die Brandstifter auf Wählerfang. Ich weiß, was Tracy Chapman für mein Leben sang.
Talk about the revolution.
Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte.
You're just a part of it. So get to the heart of it. Cause if you don't go, you won't know. You're just a part of it. So get to the heart of it. Cause if you don't go, never, ever, never, ever gonna know anything. It's connected to anything. It's connected to anything. It's connected to anything. Cause you is all, and all is you. Is you is all, is all is you. Is you is all. Anything, anything, anything.
Das war die Sendung Osmose. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Und das Beste ist, ihr bleibt auf dieser Frequenz. Tschüss, sagt Detlef.